Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Brückentag heute in SWR 3 Land. Den verbringen wir gemeinsam. Wir schauen mal ein bisschen Richtung Urlaub, also in den Urlaub fahren, aber mit der Bahn. Schauen wir ein bisschen genauer hin für euch heute. Was läuft da gut? Was kann noch verbessert werden?
Bei Auslandsreisen mit der Bahn, da gibt es sogar einen kleinen Boom. Im vergangenen Jahr waren es nämlich so viele wie noch nie.
Andreas Schröder vom Fahrgastverband Pro Bahn meint, es läuft am Grenzübergang den Bahnverkehr nicht alles wirklich rund, aber manches eben schon. Was denn konkret?
Weil wir zum Beispiel zwischen Baden-Württemberg und dem Elsass, aber auch zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich mittlerweile wieder Nahverkehrsverbindungen haben, die vorher entfallen sind. Und die sind auch besser und besser vertaktet und es gibt jetzt auch tarifliche interessante Modelle in den Grenzregionen.
Was müsste verbessert werden?
Systematisch muss man erstmal Züge beschaffen, die überhaupt mehr systemfähig sind. Beim Auto ist das ja ganz einfach, da fährt man über die Grenze und da kann man die Straße überall nutzen. Bei den Zügen ist es komplizierter, wegen Stromsystem, wegen Sprachkenntnisse der Lokführer etc. Also die müssen gemeinsam beschaffen werden, ausgeschrieben werden und dann können diese Züge dann auch verkehren, wie sie wollen. Und davon haben wir noch zu wenige bisher.
Tickets für eine Auslandsreise mit der Bahn zu kaufen, ist ja auch nicht unbedingt einfach. Was muss da noch besser werden?
Es ist alles leider noch nicht so verbunden und da erhoffe ich mir doch große Verbesserungen in naher Zukunft, weil das ja eigentlich auch technisch schon möglich wäre heute. Also für bestimmte Relationen hat die Deutsche Bahn gute Verbindungen, aber schon wenn es dann in die Fläche geht, also wenn sie nicht mehr zu den großen TGV-Bahnhöfen wollen, sondern irgendwo in die Provinz von Frankreich, dann wird es schon komplizierter. Das verkauft die Deutsche Bahn dann nicht in ihrer App und da muss man wieder auf die französische SNCF-Seite.
Und noch Ihr Tipp an alle, die mit der Bahn ins Ausland wollen?
Man kann natürlich bei komplizierten Reisen auch ins DB-Reisezentrum gehen. Die sind auch durchaus kundig, was so etwas kompliziertere Fälle angeht. Auch mit Anschlussverbindung, dann wird es schon komplizierter. Da reichen häufig die Internetseiten noch nicht so aus. Und da würde ich eher ins Reisezentrum gehen.
Kannst du wunderbar mitschnippen, um in den Tag reinzustarten. Brückentag mit der SWR 3 Morning Show. Wer heute Geburtstag hat, wir sagen Happy Birthday.
Happy Birthday, alles Gute.
Ihr feiert gemeinsam mit der Jeans.
Ja, das ist irgendwie die Lieblingshose von jedem Menschen, oder?
Ja, das ist schon krass, ne? Ihr wusstet, die wurde ja von einem Deutschen erfunden.
Mhm. 150 Jahre wird sie jetzt alt. Levi Strauss, der hat sie erfunden. Er war zwar in den USA, aber geboren ist er in Buttenheim in Oberfranken.
Klaus Sturm ist der SWR 3 Radioblogger.
Auch dieses Jubiläum zeigt, Klassiker haben es nicht leicht. Sie werden missverstanden und missbraucht. Eine schlichte Arbeitshose sollte die Jeans sein. Dann kamen ein paar Nieten dazu und später stiegen immer mehr Nieten rein in die Jeans. Damit begannen die praktischen und modischen Irrungen und Wirrungen einer einfachen Idee. Rein in die Jeans und rauf aufs Pferd, so einfach blieb es nicht. Designer kamen und entwarfen merkwürdige Hosen wie Skinny Jeans oder Baggy Jeans oder Low-Rise Jeans oder solcherlei Jeans, die aussehen wie schon dreimal aus dem Restmüll geklaubt. Das teuerste an diesen Buchsen sind dann die Löcher, die angeblich mit allerlei Aufwand in den Denimstoff geschreddert werden. Und wer kann, mag die vermutlich teuerste Jeans der Welt für knapp 5000 Euro kaufen. Ist allerdings glatter Betrug. Diese Jeans besteht aus Kalbsleder, blau bedruckt. All das hatte Levi Strauss eher nicht im Sinn, als er 1852 seine Firma für Arbeitskleidung in San Francisco gründete und fortan sein Leben führte im Namen der Hose. Wäre er zu Hause geblieben, in der Nähe von Bamberg, wäre seine Jeans vielleicht weniger bekannt, aber ein traditioneller Klassiker geblieben, wie ihre Schwester im Geiste, die bayerische Lederhose.
Oh wow, ein Raubtier.
Ja, und es kommt direkt auf uns zugerobbt.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist eine Robbe.
Und was hat sie dann?
Das soll sie Ihnen besser selber zeigen.
Aha, machen wir laut. Machen wir leise.
Wissen Sie, was ich glaube?
Dass alle Männer pflegende Handcreme mit Aloe Vera Feuchtigkeitskomplex nehmen sollen?
Ja, auch. Aber ich meinte wegen der Robbe.
Was ist denn jetzt mit ihr?
Das ist ganz klar eine Kegelrobbe.
Oh. Sie meinen, sie hat deshalb auch immer diese schwere Kugel dabei?
Kegelrobbe, aha. Und wenn es ein Philosoph wäre, wäre es eine Hegelrobbe. Und in Berlin dann bestimmt eine Tegelrobbe. Und auf der Garschfock eine Segelrobbe.
Oh, alle neun. Das war unser neues Röntgengerät.
Haben Sie es mal mit Fleischknepp probiert?
Wie?
Ah ja, Sie nehmen der Robbe die Bowlingkugel weg und tauschen sie gegen schöne große Fleischknepp aus.
Aber dann kegelt sie doch damit weiter.
Die Vitrine mit der ganzen teuren Spezialmedizin.
Also mit Fleischknepp kegelt sie bestimmt nicht, weil mit Essen spielt man nicht.
Ah ja, gut. Und Fleischknepp sind bestimmt auch nicht so teuer.
Ja, stimmt. Das sind nur 29,90. Plus die 70.000 fürs Röntgengerät, die Vitrine und sonstige Einrichtungen. Brauchst du Quittung?
Sagt mir eure Nachnamen und wir sagen euch ein bisschen mehr bei euch. Ja, hier Nonnenmacher, Kussmaul, Lochstampfer. Mit dem Phänomen Nachname beschäftigt sich Damaris Nübling von der Uni Mainz. Und daraus ist auch der kleine deutsche Familiennamenatlas entstanden. So, was fällt denn besonders auf, wenn wir da auf die Karte schauen?
Sehr auffällig ist, dass die Leute ungefähr immer noch da sitzen, wo sie vor 500-600 Jahren gesessen haben. Das erkennt man zum Beispiel an der Schmidt-Karte. Es gibt ein Gebiet, da ist der Schmidt im Genitiv, das ist dann Schmitz mit TZ. Dann gibt es den Schmidt mit DT, es gibt den Schmidt mit nur mit D und es gibt den Schmidt mit TT. Und wenn man diese Varianten kartiert, dann ergeben sich ganz scharf voneinander abgegrenzte Areale.
Viele Nachnamen, die stammen aus dem Mittelalter und haben dann oft mit Berufen oder Charaktereigenschaften der Vorfahren zu tun. Warum hat man denn aufgehört, Namen zu vergeben und sie stattdessen zu vererben?
Man ist übergegangen, die zu vererben, weil das der Adel auch so gemacht hat. Und der hat durch die Vererbung seiner Familiennamen seinen Besitz markiert. Und der ging immer auf die nächste Generation über. Und so sind die Familiennamen erstarrt und wurden auch im Bürgertum und später eben auch in den unteren Schichten vererbt.
Okay, dann bleiben wir mal im Mittelalter. Also da wurden ja gerne mal Familiennamen vergeben, die, sagen wir jetzt, nicht unbedingt nett waren oder höflich. Da sind ja auch negative Eigenschaften benannt worden.
Ja, da gibt es welche, die auf die Intelligenz rekurrieren. Das wäre sowas wie Muckenhirn oder Spinnenhirn. Es gibt natürlich viele, die auf Korpulenz eingehen. Sowas wie Strunk, Knoll, Stoll, Knorr, Knorz, Strunz, Klotz auch und Klump. Natürlich dünne Leute wurden auch bezeichnet. Alkoholiker, wie zum Beispiel Schluckebier. Alles wurde damals oft sehr drastisch benannt.
Stell dir vor, du suchst im Baumarkt irgendwie, ich weiß nicht, nach einem gescheiten Pflanzenkübel oder du suchst irgendwie nach ein paar Schrauben und auf einmal zack, miau, läuft eine Katze zwischen deinen Füßen und will gestreichelt werden. Du denkst, wer ist mit dir Gassi gegangen hier? Nee, die gehört tatsächlich dazu.
Django, ne, heißt er.
Genau, in einem Baumarkt in Bayern.
Mittlerweile 6 Jahre alt, ne, rot getigert, sehr zufrieden und ist dort wirklich in dieser Gartenabteilung immer wieder mal.
Ja, in einem Baumarkt in Starnberg, also... Wenn ihr da irgendwann, ich weiß nicht, über die Feiertage oder am Pfingsten mal vorbeischauen wollt, dann lebt Django, Silvi Biller, stellvertretende Marktleiterin. Django ist jetzt echt seit 6 Jahren bei euch, einfach bei euch in den Markt reinraschiert. Hatte der keinen Besitzer?
Doch, der hat tatsächlich auch bis heute noch eine Besitzerin, die wohnt hier ganz in der Nähe vom Baumarkt. Der Django hatte sich aber damals offensichtlich unseren Markt als neues Zuhause auserkoren. Wir haben damals das Tierheim Starnberg informiert, die haben den dann abgeholt. Der kam aber nach 3 Stunden wieder. Und dann haben wir das so 2-3 Mal gemacht, das Ganze, und haben irgendwann die Hände gehoben und gesagt, okay, dann bist du halt hier zu Hause, dann ist es okay für uns.
Und was macht er so am liebsten im Markt?
Also am liebsten schläft er natürlich und am allerliebsten frisst er. Also der wird hier morgens und abends von unseren Mitarbeitern gefüttert. Der ist der pünktlichste Mitarbeiter, der sitzt 7.30 Uhr bei uns vor der Personaltür. Dann bekommt er als erstes sein Futter und dann geht er in die Gartenmöbelhalle und legt sich zum Schlafen.
Für Django also ein guter Dosenöffner. Lässt er sich denn von der Kundschaft auch streicheln oder gibt es da klare Grenzen?
Nee, er braucht schon auch seine Rückzugsorte. Deswegen haben wir an der Garteninfo ein Bettchen hingestellt. Das ist so ein bisschen zurückgesetzt. Da kann auch nie jeder hin. Ansonsten, wenn er im Baumarkt unterwegs ist, lässt er sich auch streicheln.
Und darf er überall hin oder ist im Bereich Tiernahrung inzwischen dort alles eingezäunt?
Also er darf grundsätzlich überall hin bei uns im Baumarkt. Wir haben inzwischen keine Tiernahrungsabteilung mehr. Die wurde vor ein paar Jahren aufgelöst, hat aber nichts mit dem Kater zu tun gehabt. Insofern, also der darf sich hier komplett frei bewegen.
Kater Django im Baumarkt in Starnberg. Wer sich's anschauen will, Bilder dazu auf swr3.de in unserem Good News Blog. Kann schon sein, dass ihr in einem Brückentag den einen oder anderen nicht erreicht, aber uns.
Ja, immer. 07221 2011.
Hallo Annette, hallo Kemal. Wir in Rheinfelden, Schweiz, wir hatten auch einen roten Kater, der Nino. Er hat im Städtli gewohnt. Seine Familie ist aus dem Städtli irgendwie nach außerhalb gezogen und er hat aber beschlossen, er möchte weiter hier im Städtchen wohnen und hatte dann in allen Boutiquen irgendwo Schlafplätzchen. Oh. Vor allem hat er beim Schuhladen immer in irgendwelchen Schuhkartons geschlafen. Oh. Er ist auch Bus gefahren. Der hat sich an die Bushaltestelle gesetzt, hat auf den Städtli-Bus gewartet, hier in der Schweiz, ist dann mit dem Städtli-Bus nach Deutschland über die Grenze gefahren, ist dann dort rumgestreunert, ist dann dort wieder in den Bus gestiegen. Der Busfahrer wussten das auch schon, dass der kommt. Und ist dann wieder von Deutschland in die Schweiz über die Brücke gefahren, nach Hause sozusagen.
Oh. Coole Socke. Ein emotionales Wochenende wird das doch für den ein oder anderen Fußballfan vor allen Dingen. Jetzt die SWR3 Morning Show. Ja. Hier zum Beispiel VfB Stuttgart.
Oh, sag's bloß nicht. Wir stecken ja mittendrin im Abstiegskampf. Ne? Mhm. Hoffenheim ist übrigens auch noch nicht komplett sicher vom Abstieg.
Aber die größte Party, das sind dann die anderen Emotionen in SWR3-Land, die steigt wohl auf der Schwäbischen Alb. Ja, Heidenheim steht ja kurz vorm Aufstieg in die erste Bundesliga.
Und der wohl bekannteste Heidenheimer, das ist ja Sascha, ne, von The Boss Horse. Da ist doch jetzt schon so ein bisschen erhöhter Puls, wenn es morgen ums Spiel geht. Ne? Bier, was gibt's dann bei dir oder eher Beruhigungstee?
Ja, das Spiel ist ja um 13 Uhr. Ich weiß noch nicht, ob ich da das Bier schon auspacke, aber ich verfolge es natürlich mit hohem Puls. Ich verfolge die ganze Saison schon und die Saison davor, letztes Jahr und dann, naja, davor. Seit Kindheitsbeinen bin ich FCH, beziehungsweise damals hieß er noch HSB-Fan. Und beobachtet es natürlich. Und sie waren ja schon mal kurz davor, vor ein paar Jahren, in der Relegation gegen Bremen. Aber dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl, die schaffen es.
Jetzt warst du das letzte Mal im Stadion, als Heidenheim gegen Pauli gespielt hat. Da haben sie verloren. Dieses Mal schaust du daheim in Berlin. Ist vielleicht besser so, oder?
Vielleicht, ja. Ja, ich war auch auf dem Spielfeld. Ich habe einen Schmidt noch den Trainer noch getroffen auf dem Spielfeld und ein paar Spieler. Und ja, vielleicht ist es gut, wenn ich mal fernbleibe. Nicht, dass ich zum bösen Omen werde.
Genau.
Jetzt wird es ganz kurz technisch. Der HSV, der muss ja für euren direkten Aufstieg auch mitspielen. Was für einen Wunsch hättest du denn in deren Richtung?
Ach, ich habe nichts gegen den HSV. Aber in dem Fall wünsche ich mir natürlich, dass sie verlieren. Ist ja klar. Die spielen morgen gegen Fürth. Das wird schwierig. Also, beziehungsweise schwierig, dass sie verlieren. Ich denke, sie sind Favorit. Aber in dem Fall bin ich dann pro Heidenheim. Ist ja klar, kann mir keiner übel nehmen, das ist meine Heimatstadt. Und die Chancen erhöhen sich, wenn Hamburg verliert. Und heute spielt Darmstadt gegen Magdeburg. Und da hoffe ich natürlich ein bisschen, obwohl ich auch nichts gegen Darmstadt habe, aber ich hoffe, dass Darmstadt verliert, weil die 1 ist ja auch noch drin, die Tabellenführung.
Jetzt wird's aber ganz groß hinaus.
Naja, think big, oder? Man okay. Ist natürlich zufrieden, Relegation wäre auch okay. Aber das ist schon mal gescheitert. Ich drücke Ihnen schon die Daumen auf Platz 2, aber Tabellenführer wäre natürlich eine geile Ansage. Think big.
Wir drücken natürlich auch jetzt die Daumen, wenn es denn Heidenheim in die erste Liga schafft. Ne, dann wird es aber auch langsam Zeit für eine Stadionhymne von euch.
Ja, da können wir gerne drüber reden. Also wir sind da auch schon an was dran.
Oha.
Ich bin schon vorbereitet.
Oha, also jetzt freuen wir uns natürlich noch mehr auf den möglichen Aufstieg. Der hier ist vom neuen Album von The Boss Horse, You. Die Bilder, die sind einfach heftig. In Italien regnet es ja seit Tagen. Viele Städte stehen da unter Wasser. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Ein riesiges Tief hat sich ja genau über Italien festgesetzt. Aber wie geht's dort wettertechnisch denn weiter? Wetterfrau Lea Spindler, du hast dir das mal angeschaut. Entspannt sich die Lage da denn jetzt langsam?
Also von Entspannung kann nicht wirklich die Rede sein. In den bisherigen Überschwemmungsgebieten, wie zum Beispiel jetzt in Bologna, ist der Starkregen jetzt zwar erstmal vorbei. Heute und morgen gibt es da aber immer noch Schauer. Und wenn ich mir jetzt mal so ganz Italien in der Niederschlagskarte anschaue, dann sind da bis Mitte nächster Woche schon noch mal so 80 bis 150 Liter pro Quadratmeter an Regen drin. Das ist jetzt eigentlich auf diese lange Zeit gerechnet natürlich nicht so viel. Aber mit der Vorgeschichte der letzten Tage ist da halt schon jeder Tropfen so viel. Und daher soll es dort jetzt eher einfach mal 2 Wochen trocken bleiben.
Gibt es denn auch Regionen, die nochmal also richtig viel Regen abbekommen?
Besonders kräftigen Regen gibt es heute und in den nächsten Tagen vor allem in den Ligurischen Alpen, also gerade so an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Da hängt sich der Regen nochmal so richtig fest. Und auch im Südosten von Sardinien, auch so an der Grenze Frankreich-Spanien, also in den Pyrenäen, da kommen auch nochmal so bis zu 200 Liter pro Quadratmeter runter. Und Venetien bekommt dann zwischen Montag und Donnerstag auch nochmal eine ordentliche Regenschleppe ab. Also dieses Tief hält sich halt einfach sehr stabil und wacker und so eine längere Trockenheit ist da jetzt erstmal nicht in Sicht.
Ab in den Urlaub mit der Bahn, darüber haben wir ja heute schon gesprochen, hier in der SWR 3 Morning Show. Es gibt ja so einen kleinen Boom, ne, bei Auslandsreisen. Mhm.
Mit der Bahn, ja, wir haben ja schon gehört, es kann nämlich verdammt kompliziert auch sein, sich die Tickets für so eine Fahrt zu buchen. Es gibt nämlich unterschiedliche Tarife, unterschiedliche Apps und auch natürlich noch unterschiedliche Angebote von Land zu Land.
So, eine Lösung könnte so eine sogenannte Super-Reise-App sein. Mobilitätsexperte Andreas Herrmann von der Uni St. Gallen. Also wie machen diese Apps unser Reiseleben einfacher?
Also Super-Reise-Apps sind Apps, die zunächst mal alle möglichen Verkehrsträger beinhalten. Also Zug, Busse, Mietwagen, die ganze Mikromobilität mit den Rollern. All das ist im Prinzip integriert. Und wenn ich von A nach B möchte, dann wird mir diese App im Prinzip die beste, schnellste Kombination von Verkehrsträgern ausweisen.
Also eine App für alles. Davon sind wir aber in Deutschland noch leider weit weg entfernt. Wo gibt es denn solche Apps schon?
Also wir finden 2 gute Beispiele. Eines ist sicher Finnland, die WIM-App. Die wird auch schon exportiert in einige europäische Städte hinein. Aber wenn Sie in Finnland sind, da können Sie im Prinzip an jedem beliebigen Ort sein. Und über die WIM-App wird Ihnen dann die beste Verbindung zu einer anderen Destination vermittelt. Weiteres Beispiel, die Grab-App in Asien. Die ist sogar länderübergreifend. Und dort werden nicht nur Verkehrsträger miteinander kombiniert, sondern Sie können da auch gleich Versicherungsleistungen drüber buchen. Ich glaube sogar, Hotels können Sie buchen. Also eine Vielzahl von weiteren Services rund um die Reise können Sie über diese App buchen.
Aber warum kriegen wir sowas nicht auch in Deutschland hin?
Jede Stadt hat ihre eigene App. Jeder Verkehrsverbund meint, er könne es besser als der andere Verkehrsverbund. Ich denke, das könnte eine Aufgabe sein des Bundesverkehrsministeriums, dass man mal versucht, die Kräfte in Deutschland an einen Tisch zu bringen und zu sagen, ihr gewinnt alle, wenn wir den Zugang in dieses öffentliche Verkehrssystem einfach und schmerzlos für die Menschen machen.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR